Habt ihr nicht auch schon manchmal bei euch gedacht, wie schön dass es wäre, wenn man einfach so in einem rundum gesunden Körper dürfte leben, frei von allen Schwachheiten, wo es einfach alles so super gut geht? Das ist ja auch die Sehnsucht generell im Menschen. Er hat ein Ideal vor dem Auge, wo er denkt, ein gesunder, fitter, super Körper und dann bist du zu Weg. Wir haben ja die Fitnessstudio, wie auch hier nebendran, wo zum Teil Hochkonjunktur haben, weil viele Leute gehen üben und man sieht da Bilder mit einem athletischen, schönen Körper, wo sie vor ihnen stehen. Und da denkt man manchmal schon, schön wäre so etwas. Aber auch der fittische Körper, wo man hat, wird einmal alt. Und je älter das man wird, wie zerbrechlicher aber unser irdenes Gefäß ist, wie es Paulus beschreibt in 2. Korinther 7, wo klar ist, es geht irgendwo auf einen Sand her. Und dann kommt der Schlusspunkt hier in der Welt, der Tod, wo heute da viel verdrängt wird, weil da die letzte Auseinandersetzung ist. Für die einen, was gilt, Abschied zu nehmen, generell und endgültig von diesem Körper. Und für uns gläubige Christen ist es da zur Herrlichkeit. Was hineingeht, in das hinein, wo wir uns immer schon danach gesehnt haben. Nämlich rundum eine gesunde, vollständige Herrlichkeitsliebe. In einer Umgebung, wo nur Herrlichkeit ist, wie wir es gelesen haben beim Beginn aus Jesaja 6, wo uns das verheißen wird. Und Paulus redet sehr offen auch davon, von seinem Körper, aber auch vom geistlichen Leben. Ich kann vielleicht einmal das PowerPoint rausnehmen zwischen 2. Korinther 4, Vers 7. Sagt er, wir haben aber diesen Schatz oder diese Herrlichkeit in irdenen, ich kann so übersetzen mit schwachen oder zerbrechlichen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir haben im 2. Korintherbrief fast die beiden Personen, wo man fast den Eindruck hat von Paulus, zeigte ich die Offenbarung von Christus in ihm. Und das andere ist sehr offen von seinem Körper, von seinem Leben, von seinem irdischen Dasein. Und vom ersten Kapitel an schon bis zum letzten Kapitel 12, wo er vom Dorn im Fleisch redet, ist immer wieder die beiden Linien. Das irdene Gefäß, das schwache Gefäß, wo aber ausgefüllt ist von der Herrlichkeit Gottes. Und auf das kommt er immer wieder zu reden. Und das ist uns gerade im 2. Korintherbrief so deutlich vor Augen gemalt. Er ist eigentlich einer von den persönlichsten Büchern, die es in der Bibel gibt. Die anderen Briefe vom Neuen Testament zeigen uns, wie es Gottes Sohn Christus sich offenbart, die Gemeinde entfaltet. Aber der 2. Korintherbrief zeigt uns den Mensch Paulus, wo wir sehen, wie er wirklich in der Welt innen gelebt hat und wie er sich auch mit dem auseinandergesetzt hat. Und das ist etwas sehr Tröstliches, was wir sehen aus seinem Zeugnis, wo da immer wieder vorkommt, da sagt, ich bin schwach und doch bin ich stark. Es gibt eigentlich die beiden Spannungen, die beiden Tatsachen, die beiden Eckpunkte. Wir haben ja gern, und darum habe ich, man kann vielleicht wieder das Powerpoint aufschalten, habe ich den ersten Punkt, keine Ideale. Wir Menschen rühmen uns gern, so Ideal herzuziehen. Wenn jemand uns ein Ideal auch gerade vom geistlichen Leben, vom körperlichen Leben herschreibt, dann spricht das an, weil wir in uns innen Antennen dafür haben. Und auch entsprechende Bücher, die da rauskommen, haben zum Teil die Millionenauflage. Und doch entspricht es oft nicht von der Wirklichkeit. Man verdrängt irgendetwas. Auch Paulus hat nicht das Ideal gehabt. In den folgenden Versen, Vers 8 bis 11, zeigt er uns die Spannung. Er sagt, von allen Seiten bedrängt, also eingedeckt unter Druck, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, wie wenn man keinen Schnuff mehr bekäme, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt und kommen doch nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer darin den Tod gegeben, sogar Tod, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem Fleische. Das ist das, was Paulus ihnen vor Augen führt. Auch der Philipper macht es mit dem Vers deutlich im Kapitel 1, Vers 21. Christus ist mein Leben. Die Herrlichkeit Gottes ist ihr hin. Aber Sterben ist mein Gewinn. Sieh das durchs Leben durch. Sei das der Endpunkt, wo man sagen kann, offener Christ, weiss man aus der Seelsorge, kann sterben, der Prozess, enorme Herausforderung sein. Ein Ringen, ich muss hier ablegen. Aber auf der anderen Seite, das ist der Durchbruch. Sterben ist mein Gewinn. Ich kann mir nur noch gewinnen. Ich komme in die Herrlichkeit Gottes, was so umfassend ist, dass man wie Königin von Saba beim Salomo kann sagen, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Ja, so gewaltig ist es. Und so haben wir es auch bei Jesus. Auch er war schwach gewesen, obwohl das sündlos ist. Und da müssen wir differenzieren. Schwachheit ist nicht Sünde. Das ist eigentlich gefühlsmässig gar nicht so klar, dass man irgendwie das Gefühl hat, mit der Schwachheit, die man hat im Leben, da ist man irgendwie von Gott vielleicht sogar gestraft, könnte der Gedanke kommen. Nein, Schwachheit ist nicht Sünde. Jesus war ja schwach gewesen. Wenn wir wieder zum Jesaja gehen, Und er dort den Tempel mit dem Saum sieht, von der Herrlichkeit Gottes, beschreibt er im Jesaja 53, der Gottesknecht von Jesus, und sagt er wörtlich, er war der Allerverachteteste. Er war der Unwetterste. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Das ist dort am Kreuz gewesen, wo sie Lieb so übel zugerichtet wurde, obwohl sie Lieb nie etwas Falsches gemacht hat. Und das heisst, da ich habe gelesen, von der Kreuzigung, die stundenlangen Qualen der dem Verstickungstod immer näher zu kommen, sind oft die Kreuzigten so übel, dass man gar nicht mehr hinschauen konnte. Und Jesus ist das alles durchlitten, dass er hätte müssen können rufen am Schluss, es ist vollbracht. Und dann ist er dort auf den Steg bestätigt worden, Herrlichkeit Gottes hat gesiegt. Nun ist er auferstanden, nun erlebt er den Sieg von der zukünftigen Welt. Ich habe das ein bisschen im Spital vor 3 Wochen erlebt, wo ich mit meinem Herz bei dir war. Da konnte ich jede Nacht überhaupt nicht schlafen, aus verschiedenen Gründen. Weil ich hätte keine Medikamente gegeben. Und alle Stunden sind sie auf die Pillen schauen. Da kannst du ja nicht schlafen, wenn du alle Stunden musst die Augen auftun und aussperren. Und da haben wir überlegt, ja, Ueli, was machst du jetzt mit der ganzen Zeit? Du hast mit den Gedanken kreisen, oder? Und dann habe ich für das entschlossen, ich tue den Psalm 23 meditieren. Vers für Vers, Aussage für Aussage, so richtig auf sich einwirken lassen. Der Herr ist mein Hirte. Das wirken, das auf der Zunge vergehen, in Anspruch nehmen und dann weiterzugehen von Aussage zu Aussage. Und wenn man durch ist, dann darf man wieder vorne anfangen, weil zwar Gottes nützt sich ja nicht ab, sondern wird immer tiefer. Und so ist es morgen geworden und ich musste sagen, ich bin eigentlich erstaunlich ausgeruht, wieder da im Alltag und habe eine gute Nacht gehabt. Ich habe etwas erlebt, auf der einen Seite die Schwachheit vom Leib und auf der anderen Seite durch Gottes Wort in sich aufnehmen von der Herrlichkeit, die da ist, die sich einfach ins Leben hinein auswirkt. Oder am Morgen bin ich von den 4 wach und dann auch habe ich entspannt und ins Gebet gegangen und Gemeinschaft pflegt mit dem Herrn und habe Zeiten gut und frisch aufgestanden. Und so dürfen wir das immer wieder sehen, dass die Bibel hier uns keine unrealistischen Bilder malen. Und Glaubenshelden in der Heiligen Schrift, wie sie nachher in Hebräer 11, 12 aufgeführt werden, zeigen uns klar, zum Beispiel gerade das Alte Testament, ist ja interessant, wie es oft mit einer unverblümten Offenheit auch über die Schwachseite des Menschen reden. Abraham hat sich 2 verleugnet, dass Zara nur seine Schwester sei und nicht die Frau. David, der Ehebruch, der Mord für das Vertuschen. Salomo, einer der weisesten, mächtigsten Männer. Im Alter hat er mit seinen ausländischen Frauen sogar Götzendienst gemacht. Und so weiter wird das immer wieder aufgezählt, wo uns zeigt, eben keine Idealbilder nachgehen. Ich habe viele Biografien gelesen. Und bei den älteren Biografien ist mir das irgendwo aufgefallen, dass die so ideal dargestellt wird. Am Schluss denkst du, wow, rundum super. Und da hört man Olismen kaum etwas anderes. Aber zum Beispiel, nur ein Beispiel. Wesley, vor 250 Jahren, der Erweckungsprediger in England, hat tausende, ja aber tausende von Menschen zum Glauben geführt. Und daheim hat es nicht gehen, habe ich mit der Zeit mitbekommen. Ja, ich habe in den alten Biografien gar nicht einmal etwas gelesen davon, dass er verheiratet ist. Man hat es einfach ausgeblendet, weil es unschön war. Weil er hat sich mit der Frau überhaupt nicht verstanden. Und sie haben so gestritten, dass es heisst, die Frau habe ihn aus Zahn, die will sie den Haaren durch die Stube durchgezogen. Dann hat die Männer noch schulterlanges Haar gehabt, wo sie angegriffen waren. Und mit der Zeit ist es nicht mehr gegangen, hat sie sich getrennt von ihm und ihn verloren. John Wesley hat aber tausende und abertausende Menschen zu Jesus geführt. Und ist letztlich auch ermutigend zu sehen, aber trotz der Schwachheiten, Gott hat sie gebraucht. Gott hat sie gebraucht, ob sie mit den äußeren Sachen sie nicht klarkommen. Und Paulus, er zeigt das immer wieder, wie er Angst hatte, wie er Tränen hatte und wahrscheinlich sogar mehr Leidenstränen als Freudentränen, weil er hat enormes durchgemacht. Lesen wir die paar Verse aus dem 11. Kapitel. Wo er auch über sich schreibt, 2. Korinther 11, 23 an. Wo er sagt, sie sind Diener Christi. Ich rede töricht, ich bin weit mehr. Aber ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einem. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen worden, 1-mal gesteinigt, wo man den Eindruck hatte, ich bin schon gestorben. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf tiefem Meer über den Resten vom Schiff. Er hat nicht können schwimmen. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in den Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem, was sich täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Aber wenn ich schwach und ich werde nicht schwach, wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wenn ich mich dem rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Wenn man das liest, so biografisch, von ihm muss man sagen, ja, alles andere als das Wohlfühlchristentum, wo manchmal dargestellt wird. Und manche Bücher habe ich manchmal den Eindruck, wenn sie von der Fülle Gottes reden, von dem Leben im Heiligen Geist, in der Kraft vom Heiligen Geist. dass es manchmal so weit geht, dass man den Eindruck hat, sie nehmen das schon voraus, was wir uns in der Zukunft verheißen haben. Und doch, wir dürfen rechnen, in all unseren Schwachheiten, dass wirklich Gottes Geist, Gottes Gegenwart da ist und Gott ist ja Herrlichkeit. Und das ist ja bei Jesus am Kreuz zum Ausdruck gekommen. Er ist, indem er starb, hat er uns heil gemacht. Er hat uns durch seinen Tod wirklich das Leben können zusprechen. Die beiden Spannungen, die er durchgelitten hat, Tod und Leben, wo er drinnen gestanden ist. Auch Paulus in Römer 8, in diesem Kapitel von der Erfüllung im Heiligen Geist schreibt er, der auch euren sterblichen Leib lebendig machen wird durch seinen Geist, der in euch wohnt. Sterblichen Geist, Leib, seinen Geist in euch wohnt. Oder von der Sehnsucht schreibt er im Vers 19, der ängstliche Harren der Kreatur wartet, dass die Kinder Gottes offenbar werden sollen. Sie warten, sie sehnen sich danach. Vers 20, die Tatsache, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Und wir können ja da, was auch heute mag bemühen sein, das Rad von der Zeit, von der Vergänglichkeit, da in der Schöpfung, nicht mehr zurückdrehen. Geht einfach nicht. Es geht weiter. Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Da redet er in der Wir-Form. Mit uns seufzt und sich ängstet. Wir seufzen, Vers 23, in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Da wird klar, Paulus redet nicht von der Ehr, sondern von Wir. Schließt sich da voll ganz mit ein. Und zeigt, wir sind in diesem irdenen Gefäß, das schwach ist. Ich habe das auch als zwei Gegenstandslektionen. Da habe ich zwei Krüge. Der eine ist so, der andere ist anders. Wir hätten gern unser Leben wie dieser Krug. Schön geformt, wunderbar gefärbt, ideal, perfekt zum Brauchen. Aber unser Leben ist doch oft so, wie es der Krug darstellt, wo aufgebrochen ist. Aber dafür kann er da die Kerze haben, die scheint, wie es auf dem Powerpoint auch dargestellt ist, wo Gottes Licht, Gottes Herrlichkeit kann durchleuchten. Wenn ich die Kerze da drin tue, wie viel sieht man davon? Es ist nicht mehr sichtbar. Es ist das Geheimnis, das zeigt, wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen, in zerbrechlichen Gefäßen, wo uns sie. Aber die Herrlichkeit Gottes, und da seht ihr es gerade auch im 7. Vers, damit die Herrlichkeit offenbar wird, dass sie nicht von uns ist, sondern Gottes ist. Die Herrlichkeit ist Gott. Ja, der Krug im Gottesdienst zu meinem 50. Geburtstag bekommen als Bild, als Ausdruck von meinem Leben. Gott zerbricht. Aber die Herrlichkeit kann ausstrahlen. Ich habe mir nachher überlegt, ja, wo strahlt jetzt meine Herrlichkeit aus? Oder nicht, das ist eben nicht meine, das ist Gottes. Und dann muss ich sagen, wahrscheinlich sehe ich selber nicht durch die Nebelschau, sehe es andere. Geist gleich wie bei der Geistesfrucht. Ich tue ja nicht Frucht ernten und selber essen, sondern andere nehmen davon. Galater 5,22 zeigt uns Früchte, die vor allem ausschließlich für andere da sind. So in der Natur. Wenn wir jetzt uns den feinen Aprikosenbaum ernten, dann ist nicht der Baum selber die Frucht, sondern wir gehen sie ernten und sie erstaunt, wie feine Früchte das es gibt. Paulus hat damit gerungen. Er schreibt in 2. Korinther 12, dass er dreimal zum Herrn gerufen hat. Nimmer das Stachel im Fleisch weg, er nennt das Dorn im Fleisch. Und das nicht einfach so ein Rosendorn, wie wir es vielleicht kennen, sondern da redet man von 6-8 cm Dorn, wo dann zumal ist üblich gewesen. Und er sagte, so ein Dorn ist in meinem Fleisch drin. Und er hat sogar Gott gesagt, du, ich habe den Eindruck, ich könnte besser dienen, wenn ich das Hindernis nicht hätte. Und Gott sagt, lader an dir Gnade. Wir können es aber auch sagen, an der Herrlichkeit Gottes genügen. Denn 2. Korinther 12, 9, denn meine Kraft, mein Licht, meine Herrlichkeit entfaltet sich, wo an dir Stelle von der Schwachheit. In deinem Krug, wo offen bricht, wo offen gebrochen ist. Und so dürfen wir das immer wieder für uns in Anspruch nehmen. Watchman Yee sagt vor 100 Jahren, ein chinesischer Theologe, ist dann wegen dem Glauben ins Arbeitslager gekommen und schlussendlich als Märtyrer gestorben. Der sagt, christlicher Glaube bringt weder die Beseitigung der Schwachheit, die wir gern hätten, noch ist er nur eine Kundgebung der göttlichen Kraft. Ja, was ist er denn? Er ist die Offenbarung der göttlichen Kraft in der menschlichen Schwachheit. Ja, das ist Christus. Und er ist in uns innen und will in unserer Schwachheit innen immer wieder wirklich leuchten und durchdringen. Und so sehe ich das irgendwo auch als roten Faden durch mein Leben. Wir haben ja am Talgsonntag erzählt, in 29 Jahren mit der Tumorkrankheit, die ein starkes Schmerzsyndrom bewirkt, die hochgradige Hörbehinderung ist. Und jetzt kommt noch die Problematik mit dem Herz, wo wir auch wieder fragen, Gott, was willst du mit denen zeigen? Darf ich eins auch sehen, durch alles durch, ich durfte immer wieder dem Auftrag, den mir Gott hat, mal gegeben, predigen oder verkündigen, das Wort immer wieder können tun, auch in aller Schwachheit, auch im Vertrauen, Samen ausstreuen und er tut der Wachstum schenken. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ich habe hier ein Schächtel, ist ein einfaches Schächtel. Wenn man das sieht, sieht man nichts Besonderes. Aber wenn man es auftut, dann kommt etwas zum Vorschein, nämlich ein Goldvrenel. Wir haben es vor 42 Jahren um Hochzeit bekommen. Als Altersvorsorge kann man merken. Und ja, das ist eine Kostbarkeit. Gold, wirklich Gold. Aber wo sieht man es? Erst, wenn die Schachtel aufgetan wird. Dann kommt das Goldvrenel führen und andere können zugreifen kann es bestaunen, kann es brauchen und es kann zum Segen werden. Ich möchte abschließen mit Jesaja 53, 43, wo heisst in diesen bekannten ersten und zweiten Versen, wo uns zeigt, wir dürfen mit dieser Spannung lebenslang leben und immer wieder kommt zum Ausdruck, Gottes Herrlichkeit ist da. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen. Und wenn du durch Feuer gehst, so weit bin ich noch nicht gegangen, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Und das ist ein Weg, die lebenslängliche Spannung, wo jeder selber muss lernen gehen, weil das so unterschiedlich ist. Da kann man jetzt nicht einfach normen und sagen, so und so muss das passieren. Gott führt das so individuell, aber immer wieder mit diesen beiden Tatsachen. Gottes Herrlichkeit strahlt und entfaltet sich in unserer Schwachheit, im Beten. Ja, Jesus, du bist unser grösstes Beispiel, wo der Weg gegangen ist. Obwohl du bist ohne Sünde warst, hast du die grösste Schwachheit auf allen Ebenen durchgemacht. Und hast schlussendlich den gewaltigsten Sieg erfochten, wo wir einmal mit dir dürfen leben. Und danke dir für alle Beispiele, Glaubenshelden, aber gerade wie ein Paulus, der so ehrlich aus seinem Leben heraus erzählt. Herr, es ist uns Hilfe, es ist uns Seelsorge. Wirk du bitte an uns. Amen.